Heute wenden wir uns dem zu, wo ich letztes Mal nur, also jetzt nicht direkt drüber, sondern nur allgemein drüber gesprochen habe, nämlich dem Markus-Evangelium. Und zwar Kapitel 1. Jetzt fangen wir endlich wirklich mit den Versen an. Mit den ersten 8 Versen des Markus-Evangeliums. Was erwartet uns dabei oder mit was für einer Erwartungshaltung gehen wir eigentlich an die Evangelien ran? Überhaupt, dass das Evangelium heißt, eigentlich, wenn wir von Evangelium reden, meinen wir in der Regel was anderes. In der Regel reden wir dann von dieser systematischen Erklärung, was zu glauben ist, um in den Himmel zu kommen. Ja, diese systematische Darlegung, dass wir Sünder sind und Gott Richter, aber der Herr für uns gestorben ist und wenn wir daran glauben, wir Vergebung bekommen. Aber wenn es hier am Anfang heißt, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, Markus 1, Vers 1, dann meint das ja die Geschichte, wie der Herr das umgesetzt hat. Und auch das ist natürlich, kann zu Recht so bezeichnet werden, das ist auch eine frohe Botschaft, aber die Botschaft eben, wie der Herr das wirklich durchgezogen, vollbracht hat, dass wir heute wirklich von einer Errettung sprechen und auf eine Errettung hoffen können. Was erwartet uns jetzt dabei? Warum haben wir hier diese Geschichte und das gleich 4-mal in der Bibel? Dafür ist es auch interessant, sich mal die Frage zu stellen, an wen ging das wohl? Also es ist wahrscheinlich nicht als Traktat gedacht für jemanden, der noch nie was gehört hat. Eher an Leute, die schon etwas gehört haben, die damals vielleicht sogar schon gläubig waren oder auch nicht, aber die auf jeden Fall interessiert waren, wie hat Gott das jetzt wirklich umgesetzt und wer war dieser Mann, der für uns dort am Kreuz gestorben ist? Und genau diese Fragen finden wir beantwortet in diesen Berichten, auch im Markus-Evangelium. Das heißt, in anderen Worten, wir lernen, wer ist der Herr? Wir dürfen den Herrn kennenlernen. Den Herrn, der für uns gestorben ist, auf den wir zugehen, wenn wir an ihn glauben und zu dem wir auch heute schon im Gebet sprechen können. Wir dürfen seinen Charakter, sein Wesen kennenlernen, wie er handelt, was er tut. Und das ist toll und ich hoffe, das wünscht sich auch jeder. Ja, ich hoffe, das wünscht sich jeder Christ. Ich musste dabei an einen kurzen Vers denken, den ich euch nicht sage, damit ihr nicht abgelenkt werdet, indem ihr ihn aufschlagt. Nämlich Jeremia 9. Ich lese nur ganz kurz vor, wo es heißt, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Dessen können wir uns rühmen und das wollen wir lernen, den Herrn erkennen. Und das dürfen wir in den Evangelien und in diesen Versen. Und ich hoffe, das gelingt uns auch heute Morgen und jeder geht mit dieser Erwartungshaltung ran. Und Harald hat schon dafür gebetet, dass der Herr uns dabei unterstützt, also sind wir auch guter Hoffnung, dass uns das gelingt, wirklich Neues über den Herrn Jesus zu erfahren oder Altes neu zu ergreifen. Und ich möchte jetzt, ohne weitere große Worte zu verlieren, die ersten 8 Verse lesen. Markus 1, 1 bis 8. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem, und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seinen Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit heiligem Geist taufen. Das sind die einleitenden Worte in das Markus-Evangelium, die natürlich schon sehr in die Handlung schnell reinplatzen. Wir haben einen kurzen Vers am Anfang, der wirklich so als Einleitung gesehen werden kann. Einfach nur Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Typisch für Markus sehr knapp. Was ist interessant daran? Nun, diese Art, wie er das schreibt, dieses Anfang des Evangeliums, ja, warum Anfang? Er markiert wirklich so eine neue Zeit. Hier beginnt das Evangelium. Ab hier beginnt die frohe Botschaft. Und er macht auch gleich den Anspruch klar, von wem er hier jetzt spricht. Das wird nicht langsam entschlüsselt durch das Evangelium. Es geht um Jesus, den Sohn Gottes. Der Sohn Gottes, der ewige Sohn Gottes. Und die folgenden Kapitel sollen auch das bestätigen, dass er das ist und den uns vorstellen. Nun ein paar einleitende oder ja so allgemeine Gedanken zu diesen Versen, bevor wir uns dem Hauptthema widmen. Es ist interessant, dass er hier erstmal mit zwei Zitaten aus dem Alten Testament beginnt. Das ist die einzige Stelle, wo Markus wirklich, also wo wirklich der Autor das Alte Testament zitiert. Also er zitiert sonst zum Beispiel den Herrn Jesus, wie er aus dem Alten Testament zitiert. Aber dass wirklich der Autor das Alte Testament zitiert, ist das die einzige Stelle. Und das wird viel damit begründet, dass er nicht an Juden, sondern an Römer schrieb. Ja, Matthäus macht das ständig. Ständig Verweise zum Alten Testament. Markus nur hier. Und doch können wir auch daraus eine kleine Wahrheit ableiten. Denn nämlich, obwohl er nicht zu Juden schreibt, zitiert er es trotzdem. Ja, auch ein Römer, der keine Ahnung vom Alten Testament hat, muss wissen, das Neue Testament kann nicht ohne das Alte existieren. Und das auch einfach als eine Wahrheit in die heutige Zeit. Wir dürfen und können das Alte Testament in keiner Form ignorieren. Wir brauchen es, um den Herrn Jesus und das Neue Testament zu verstehen. Geht nicht ohne. Zweitens, ein paar interessante Sachen aus diesem, also es sind ja zwei Zitate. Das erste ist aus Malachi, das zweite aus Jesaja. In manchen Übersetzungen steht geschrieben im Propheten Jesaja, das sind zwei Textvarianten, da weiß man nicht ganz, was im Urtext stand, aber sowas haben wir öfter in so kleinen Anmerkungen. Aber das, auch wenn dann zwei Propheten zitiert werden, ja, er schreibt, wenn er Jesaja schrieb, dann eben deshalb, weil eben Jesaja das bekanntere Zitat ist. Also das tut, ja, er zitiert dann nichts falsch, wenn er dann zwei verschiedene Propheten zitiert. Aber was interessant an diesen Zitaten, wir können daran schon ein wenig die Gottheit des Herrn auch nochmal erkennen. Nämlich im Zitat aus Malachi heißt es, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Würden wir jetzt in den Propheten blicken, was ihr für euch tun könnt, ich tue es nicht, um Zeit zu sparen, dann würde dort stehen, siehe, ich sende meinen Boten vor mir her. Und dort spricht der Herr. Das heißt, wir haben ja wirklich im Neuen Testament eine Stelle, also scheinbar ist es ganz austauschbar, ob der Herr sagt, der Bote geht vor mir her oder er geht vor dir, seinem Knecht her. Es ist austauschbar, ob er vor Gott oder vor Jesus hergeht, weil Jesus Gott ist. Und genauso im zweiten Zitat, dort heißt es, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Und hier heißt es im Alten Testament, bereitet den Weg Jahwes, also wirklich der Name Gottes. Und diese Stelle wird direkt auf Jesus angewandt. Auch das wieder ein Zeichen, dass hier wirklich eine Austauschbarkeit zwischen dem Jahwe des Alten Testaments und dem Jesus des Neuen Testaments ist. Natürlich nicht vollumfänglich. Wir wissen, es gibt unterschiedliche Personen in der Gottheit. Aber Jesus kann guten Gewissens als Jahwe bezeichnet werden. Das nur als ein paar Gedanken zum Anfang. Aber der Hauptteil geht natürlich jetzt über Johannes den Täufer. Und mit dem wollen wir uns auch beschäftigen. Jetzt habe ich aber ja versprochen, wir lernen etwas über Jesus und auf einmal geht es hier um eine ganz andere Person, um einen gewissen Johannes. Aber nicht nur Markus fängt mit Johannes an, sondern alle vier Evangelien fangen mit Johannes dem Täufer an. Obwohl viele Sachen unterschiedlich sind, das haben alle vier gleich. Und das zeigt uns schon, wir können Jesus nur so richtig verstehen, wenn wir auch Johannes den Täufer kennen. Johannes der Täufer lehrt uns ganz auch wichtige Dinge über den Herrn Jesus. Wir können an seiner Geschichte auch den Herrn Jesus ein Stück mehr kennenlernen. Und zwar möchte ich heute besonders zwei Sachen herausstellen. Natürlich eins noch vorweg, was auch manchen interessieren wird. Ich habe das schon ein paar Mal in einer Predigt gesagt, aber ich möchte es trotzdem sagen. Johannes war natürlich auch ein Zeichen dafür, dass der Herr der Messias ist für die damalige Zeit. Denn wir haben ja gelesen, es war ein Vorbote vorhergesagt. Und wir wissen auch, und das ist in den Evangelien, wirkt das manchmal etwas widersprüchlich, dass dieser Vorbote Elia erwartet war. Und auch in unseren Versen wird das nicht ganz außer Acht gelassen, nämlich in Vers 6. Dort wird ja Johannes beschrieben. Und vielleicht hat sich auch schon mal einer gefragt, warum wird er immer so beschrieben? Wenn es dort heißt, Johannes war aber bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig. Diese Verse zeigen etwas über Johannes, nämlich diese, vor allem diese Bekleidung. Wie gesagt, die Juden hatten Elia erwartet. Jetzt wussten die aber natürlich nicht, wie Elia aussah, weil der schon einige Jahrhunderte tot war. Wussten das genauso wenig wie wir. Aber sie wussten, wie er beschrieben wird in der Bibel. Nämlich zum Beispiel in 2. Könige 1,8 wird Elia beschrieben. Sie sprachen zu ihm, also dort berichten die einen Männer einem anderen, ich meine dem König, ich habe es nicht ganz im Kopf. Sie sprachen zu ihm, der Mann trug einen Mantel aus Ziegenhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Er aber sprach, es ist Elia, der Tisbiter. Also daran, an diesem Gürtel und diesem Mantel, war sofort zu erkennen, aha, das ist Elia. Und deshalb steht hier extra, dass Johannes immer diesen Mantel aus Kamelhaar und einen ledernen Gürtel trug. Denn auch die Leute kannten natürlich auch teilweise diese Bibelstelle und sie kamen drauf, ist das möglicherweise dieser Vorbote? Ist das der Elia, der kommen soll? Jetzt die Frage, ist es nun? In Johannes 1,21 sagt Johannes selbst, ich bin nicht Elia. In Markus 9,13 sagt Jesus, dass Johannes der erwartete Elia sei. Ja, wer hat jetzt recht, Johannes oder Jesus? Beide. Denn es wurden in Maleachi zwei Vorboten verheißen. Einmal in Maleachi 3,1 und einmal am Ende von Maleachi. Und nur beim zweiten wird er wirklich Elia genannt. Das bedeutet erst, und der zweite kommt vom zweiten Kommen, der erste beim ersten Kommen. Aber nur beim zweiten Kommen wird wirklich Elia vorhergesagt. Das heißt, Johannes hat recht, er ist nicht in dem Sinne der vorhergesagte Elia. Aber auf der anderen Seite, die Leute wussten das damals nicht, dass es zwei Kommen gibt. Und sie erwarteten deshalb Elia. Und deshalb hat der Herr so geführt, dass er eben doch diese Assoziation zu Elia geweckt hat. Und es ist richtig, wenn man sagt, er ist der Elia, den sie erwartet hatten. Also eben einfach der Vorbote, nur eben noch nicht ganz der, der am Ende von Maleachi verheißen war. Das nur in so kurz wie möglich. Ich hatte das schon mindestens zweimal im Buch Maleachi gepredigt. Also einige dürfen das schon mal gehört haben. Also, was lehrt uns Johannes über Jesus? Er gibt schon ein Zeichen dafür, dass er der Messias des Alten Testaments ist. Er ist auch eine erfüllte Prophezeiung. Aber dabei wollen wir nicht stehen bleiben. Ich möchte nach diesen so Eingangsanmerkungen zum Text besonders zwei Wahrheiten, die wir an Johannes über Jesus lernen, herausstellen. Und zwar an dem, was er tat und an dem, was er predigte. Was tat er? Er taufte zur Buße. Und was er predigte, lesen wir in den Versen 7 bis 8. Das ist zumindest alles, was hier wiedergegeben ist. Er, verwies auf einen, der nach ihm kommt. Ich möchte schon vorwegnehmen, durch seine Taufe lernen wir, dass es Buße braucht, um den Weg zu gehen. Und ich habe es so überschrieben, Jesus fordert Buße, damit er kommt, und er bringt Hoffnung, wenn er kommt. Das ist dann den Versen. Ich werde noch hoffentlich verständlich machen, warum ich das aus diesen Versen ableite. Aber zuerst, zum ersten Teil, Buße bahnt den Weg des Herrn. Denn das lesen wir in diesen Versen, die zitiert wurden aus dem Alten Testament. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Und danach, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Also es ist immer davon die Rede, dass ein Weg zubereitet wird. Nun wissen wir, dass Johannes höchstwahrscheinlich kein Straßenbauer war. Er hat nicht die Straße nach Jerusalem neu gepflastert und begradigt, sondern er hat den Weg ins Herz des Volkes begradigt und gepflastert und geebnet. Aber eben durch Buße. durch Buße. Wie geschieht das? Nun, wir können ja wirklich sehen, dass Johannes eine echt große Bewegung losgetreten hat. Also es heißt ja wirklich, dass ganz Judäa und ganz Jerusalem, also es heißt ja wirklich das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem. Und natürlich meint es letztlich der Großteil. Wir wissen, dass nicht alle Buße taten, denn die Führer mochten Johannes nicht wirklich. Aber wirklich so ziemlich alle kamen und haben sich taufen lassen. Also wirklich eine nationale Bewegung, die er da gestartet hat. Also das muss man sich auch ein bisschen bedenken. Und wie weitreichend das war, sehen wir auch ein bisschen daran. Das ist etwa 3 Jahre bevor Jesus in Jerusalem gekreuzigt wurde. Und in der Woche, bevor er gekreuzigt wurde, fragt er Jesus die Pharisäer, sag mal, war jetzt die Taufe des Johannes eigentlich vom Menschen oder von Gott? Also war er ein Prophet oder war er ein Scharlatan? Und wir wissen, bis dahin ist Johannes schon gestorben. Aber noch Jahre, vielleicht, ich weiß nicht genau wie lang, vielleicht 1 oder 2 Jahre, da ist die Einordnung etwas schwer. Aber nachdem Johannes schon tot ist, müssen sie fürchten und sagen, wenn wir jetzt sagen, dass der ein Heuchler war, dann bringen die uns um. Und trauen sich deshalb nicht, das zu sagen. Da sieht man mal, was für einen Einfluss Johannes gewonnen hat. Dass sogar die Führer des Volkes Angst haben müssen, dass das Volk sie umbringt, wenn sie jetzt etwas gegen Johannes sagen. Also er hat wirklich eine große Bewegung losgetreten, und zwar eine Bußbewegung. Er schuf ein Bewusstsein der eigenen Sündhaftigkeit. Warum? Damit die Menschen empfänglich für einen persönlichen Messias werden. Ja? Einen nationalen Messias haben alle erwartet, den hätten alle gern angenommen. Aber ein Messias, der sie vor ihrer persönlichen Sünde rettet, das stand nicht auf dem Plan. Und Johannes, seine Predigt sollte vorbereiten, dass sie dafür empfänglich werden, dass sie ein Verlangen danach entwickeln, ich brauche erstmal persönliche Vergebung, Frieden mit Gott, das brauche ich. Sündenvergebung, und auch das steht ja auch schon, das predigte schon Johannes, nicht erst Jesus. Er verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Lesen wir in Vers 4. Johannes hat schon die Vergebung der Sünden in Aussicht gestellt. Und dieses Bewusstsein war damals nötig, damit sie eben auf Jesus vorbereitet waren. Aber es ist auch heute noch nötig für eine Konfrontation mit dem Herrn Jesus. Nur ein von Sünden überführtes Herz kann Vergebung erlangen. Nur ein von Sünde überführtes Herz kann Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Also auch als Gläubige ist das noch wichtig. Nicht einmal Buße tun, sondern beständig. Nur ein von Sünde überführtes Herz kann Gottes Kraft erfahren. Das werden wir noch ganz deutlich in diesen Versen sehen. Ohne Sünde keine Kraft, ohne Buße. Nur ein von Sünde überführtes Herz kann die Evangelien verstehen. Das ist auch interessant. Das steht extra immer am Anfang der Evangelien. Und es gibt auch schon diesen Ton mit, wenn du den Rest verstehen willst, dann musst du erstmal auf Johannes hören. Wenn du die Predigt von Jesus verstehen willst, wenn du willst, dass sie dir ins Herz spricht, dann musst du ein von Sünde überführter Mensch sein. Und dann trifft das wirklich. Wenn nicht, wenn du ein hochmütiger Mensch bist, der sich für gut findet, dann suchst du nicht, was der Rest dir zeigt. Und dann sagt es dir auch nichts. Und deshalb müssen die Evangelien und die Geschichte des Herrn mit Johannes dem Täufer beginnen. Ohne seine Botschaft sind wir gar nicht fähig, Jesus entgegenzutreten. Also, wir brauchen Buße. Wir brauchen Buße, um mit dem Herrn in Verbindung zu treten. Stellt sich die Frage, was ist das eigentlich? Was ist Buße? Ja, wurde auch schon oft in Predigten gesagt. Ich möchte nochmal ein paar Dinge sagen, wie man es definieren könnte. Ist immer nicht so einfach. Ich bin überzeugt, ihr könntet alles selber eine Definition aufstellen, aber ich möchte doch ein paar Dinge nennen, die hoffentlich hilfreich sind. Eine ganz einfache Beschreibung wäre, etwas zu bereuen. Ja, das umfasst nicht alles, aber es ist auf jeden Fall ein Teil. Wenn ich Buße tue, bereue ich. Man kann es auch nennen, Sünde als Sünde bezeichnen und bereuen. Also ich bezeichne meine Sünde wirklich als das, was sie ist. Ich gebe dem Urteil Gottes über meine Sünden recht, dass ich wirklich den Tod verdient habe. Dass ich wirklich ein Verbrecher bin, obwohl ich noch nie vielleicht was geklaut habe. Es bedeutet, sich von der Sünde ab und Gott zuzuwenden. Also es ist nicht nur ein Trauern, sondern es ist ein zu Gott hinwenden. Was hier auch noch interessant ist, eine Übertragung macht hier, also ja, ich lese in der Regel nicht in die Übertragung, aber manchmal sind sie ganz echt interessant. Nämlich die NEU übersetzt einmal Markus 1, Vers 4 so, um halt Buße etwas deutlicher zu machen. Er predigte den Menschen, sie sollten zu Gott umkehren. Also so könnte man wirklich Buße wiedergeben, zu Gott umkehren. Von der Sünde weg und hin zu Gott. Und Markus 1, Vers 15, wo nochmal von Buße die Rede ist, übersetzt er so. Also in der Schlachter steht, in jeder anderen direkten Übersetzung, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Karl-Heinz von Heiden übersetzt, ändert eure Einstellung und glaubt der guten Botschaft. Ist natürlich nicht, umfasst nicht alles. Ja, man kann nicht ganz zufrieden sein als Übersetzung, aber es zeigt auch wieder einen Aspekt. Es bedeutet, die Einstellung zu ändern. Davor habe ich gern gesündigt und ich ändere jetzt meine Einstellung. Ich finde es nicht mehr gut. Ich will das nicht mehr tun. Ich verurteile, was ich davor gut geheißen habe und wende mich Gott zu. Und zu guter Letzt, um noch ein bisschen das Ganze bildhaft zu machen, habe ich mir den kürzeren Westminster Katechismus angeschaut. Und dort heißt es in der Frage 87 so, was ist Buße zum Leben? Und die Antwort, Buße zum Leben ist eine rettende Gnade, wodurch ein Sünder aus einem wahren Empfinden seiner Sünde und dem Verlangen nach der Gnade Gottes in Christus mit Trauer und Hass gegen seine Sünde sich von ihr abwendet, hin zu Gott, mit der Absicht und dem Bemühen um den neuen Gehorsam. Also das ist natürlich ein langer Schachtelsatz, aber ich denke, hier ist echt alles drin. Es ist eine rettende Gnade, es ist von Gott verliehen. Es ist ein wahres Empfinden seiner Sünde. Ja? So sehr wir betonen, dass ja, Gefühle allein, Gefühlsaufwallungen einen nicht retten. Wenn du ganz stoisch dran sitzt und sagst, ja, ich bin ein Sünder, und das in keiner Form dein Herz bewegt, dann stimmt was nicht. Ein wahres Empfinden seiner Sünde und dem Verlangen nach der Gnade Gottes, also es treibt mich dazu, Gnade zu wollen, es beinhaltet Trauer und Hass gegen die eigene Sünde, nicht gegen Sünde allgemein, sondern auch gegen die eigene. Es bedeutet, sich von ihr abzuwenden, hin zu Gott und eine wirkliche Absicht und ein Bemühen um den neuen Gehorsam. Ja, Absicht und Bemühen zeigt natürlich, es funktioniert nicht immer gleich. Und das weiß jeder Christ kläglich. Aber es muss wirklich eine echte Absicht und ein echtes Bemühen sein. Und das sieht Gott im Herzen, ob das da ist. Echte, ja, genauso lesen das auch von Johannes im Lukas-Evangelium etwas deutlicher, Lukas 3. Dort erfahren wir mehr von der Predigt des Johannes, und zwar wirklich, was er unter Buße verstand. Nämlich, als die Pharisäer kommen, sagt er in Vers 7, in Matthäus sagt er das, wenn die Pharisäer kommen, in Lukas sagt das zu der Volksmenge. Er sprach nun zu der Volksmenge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen, Schlangenbrut, wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Also wirklich kein Mann, der versucht hat, den Menschen zu gefallen. Schlangenbrut. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Buße heißt, da passiert was danach. Da wächst was draus. Das ist eine Wurzel, aus der etwas nach oben wächst und am Ende Frucht dabei entsteht. Buße ist zwar erstmal nur die Wurzel im Herzen, das heißt, es entsteht nicht erst Buße, also die Früchte sind nicht die Buße, aber die echte Wurzel bringt Früchte. Und dann fragen sie ihn auch, ja okay, was sollen wir tun? Vers 10, da fragt ihn die Menge und sprach, was sollen wir denn tun? Und er antwortet und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, gebe dem, der keines hat, und wer Speise hat, der mache es ebenso. Und Ähnliches sagt er zu den Zöllnern und den Kriegsleuten. Er sagt ihnen, was sie jetzt tun sollen. Wer Buße tut, der tut etwas. Das heißt nicht, dass, aber das natürlich, muss man natürlich unterscheiden. Buße ist die Wurzel im Herzen. Ja? Buße ist kein Werk, aber es führt zu Werken. Unausweichlich. Und das muss gesagt werden, weil es so oft das gibt, Und auch ich vor kurzem erst wieder von jemandem gehört habe, der sagt, er ist Christ, aber gleichzeitig Drogen nimmt und was weiß ich tut und sagt, ja, ich kann ja, es geht ja nur, wenn Gott das in mir bewirkt, dass ich mich verändere. Nein, wenn ich wirklich Buße getan habe, dann kommt daraus die Veränderung. Ich kann nicht mich einfach in ein sündiges Leben zurücklehnen und tun, was ich will und quasi Gott die Verantwortung zuschieben. Das ist meine Verantwortung und wenn wir echt Buße tun, dann entsteht daraus Veränderung des Verhaltens. Ich möchte tatsächlich noch weiter auf diesem Thema rumreiten, denn es ist wirklich wichtig, wir sehen, es ist nötig für die Konfrontation mit dem Herrn. Keine Errettung ohne echte Buße, aber auch keine fortschreitende Heiligung und Erfahrung der Macht des Herrn ohne beständig weitere Buße. Und hier ist wichtig, wir können sehr dankbar sein, dass der Herr uns am Anfang bei der Bekehrung ziemlich viel durchgehen lässt beim Thema Buße. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also wenn ich denke, wie ich am Anfang, also wenn ich hier von Reue und Hass gegen meine Sünde sehe, dass der Herr mir das abgenommen hat, was ich da am Anfang an, ja, wie ich danach noch weiter auch in Sünde gelebt habe und wie lange das gedauert hat, da langsam aus manchen Sachen rauszuwachsen, wie schwach doch das Empfinden der eigenen Sünde war und ist, wir können echt dankbar sein, was der Herr uns alles als Buße durchgehen lässt zur Rettung. Aber wir müssen auch bekennen, je unvollkommener die Buße, desto mehr steht, desto weniger gebahnt ist der Weg des Herrn zu uns. Desto weniger kann der Herr an uns wirken. Je treuer und vollständiger die Buße, desto gerade der Weg, dass wir auch die Kraft des Herrn, die verändernde Kraft des Herrn in unserem Leben erfahren können. Deshalb, das ist nichts einfach, um jetzt in Wunden rumzubohren, sondern das soll wirklich helfen. Wirklich. Und ich nehme das vor, habe es schon und nehme es mir auch vor, in meiner nächsten stillen Zeit wirklich mir die jetzt auch kommenden Punkte wirklich bewusst zu machen. Und ich hoffe, das tut ihr auch. Wirklich das eigene Herz mal zu prüfen, wie sieht's eigentlich aus mit meiner Bußfertigkeit? Oder wie toll finde ich mich noch? Denn ich möchte jetzt 7 Punkte für unvoll oder 7 Zeichen, Anzeichen oder Merkmale falscher oder unvollständiger Buße nennen. Ich habe einiges davon einem gewissen Herrn Peter Masters aus London entnommen. Nur, ja, Ehre, wem Ehre gebührt. Aber nicht alles. Also ich habe nicht einfach abgeschrieben. Der erste Punkt, der die Buße abmindert, kein Verständnis für innere Sünden. Das ist wirklich ein Punkt, der das Ganze echt stark abmildert. Wenn ich nur meine äußeren Tatsünden sehe, dann komme ich schnell zu dem Gedanken, so schlimm bin ich eigentlich gar nicht. Ne? Klar, hier und da mal ein Fehler, hier werde ich mal ein bisschen zornig und hier gehässig, aber eigentlich, nee, wir müssen die innere Sünde und auch das böse Potenzial im Herzen erkennen. Wir müssen wirklich erkennen, wie schlimm Bosheit im Herzen ist, selbst wenn sie nicht rauskommt. Warum? Wenn Sünde rauskommt, dann zeigt das nur, was drin ist. Das heißt erstens, je mehr sie die Sünde getretzt wird, desto mehr kommt sie raus. Das heißt, aus dir kann noch weit mehr rauskommen, als bis jetzt rauskommt. Und zweitens, wenn der Herr nur in unserem Herzen sieht, wie böse wir sind, dann ist das schon, das zeigt einfach schon von einem, ein sündiger Charakter ist ein abstoßender Charakter für den Herrn. Egal, ob wir uns zusammenreißen oder nicht. Das müssen wir uns wirklich bewusst machen. Sünde ist widerwärtig für einen heiligen Gott. Und jedes Zeichen davon ist abstoßend, ist wirklich hassenswert. Ein Beispiel dafür wäre, ja, gehen wir davon aus, stellen wir uns ein Ehepaar vor und die Frau sieht, wie der Mann anderen Frauen nachguckt. Er hat noch nichts gemacht, aber sie weiß, was er im Kopf tut. Und das zeigt ihr einfach, dass er nicht so treu ist, wie er sein sollte. Er würde wahrscheinlich mehr tun, wenn es irgendwie die Umstände zulassen würden. Er liebt nicht von Herzen. Und so ist es bei uns, wenn wir Sünde innerlich haben, aber halt die gesellschaftlichen Umstände sie zurückhalten, dass sie nicht rauskommen. Wir müssen ein Verständnis dafür bekommen, wie schlimm innere Sünde ist. Das ist mir vor kurzem beim Bibellesen besonders aufgefallen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch sich auch schon mal drüber gewundert hat, aber ich habe mich schon mal drüber gewundert, dass im Alten Testament fast kein Land, keine Nation um Israel herum so viel Gerichtsandrohung und so schlimme Gerichtsandrohung bekommt wie Edom. Edom hat seinen eigenen Propheten, Obadja, der nur da ist, um ihnen zu sagen, dass sie gerichtet werden. Edom wird in Jesaja, Jeremia, Hesekiel verflucht, in Malachi wird auch nur Edom erwähnt und in Amos werden mehrere Völker erwähnt, aber Edom kriegt am meisten ab. Edom kriegt wirklich vier Gerichtsandrohungen und Edom ist eins der wenigen Völker, das wirklich endgültig vernichtet wird. Die meisten Völker, die Gericht bekommen, oder viele, werden am Ende wiederhergestellt. Edom nicht. Warum kriegt Edom so viel ab? Edom hat Israel ganz bestimmt nicht am meisten Leid zugefügt. Aber das hat es nur nicht, weil es nicht die Kraft dazu hatte. Es war ein relativ kleines Land, das meistens von Israel beherrscht war. Aber in den Gerichtsandrohungen kommt durch, dass sie Israel am meisten gehasst haben. Die Sünde im Herzen war größer als bei anderen und deshalb wird die Strafe größer. Das heißt, obwohl Babylon Israel mehr Böses angetan hat, bekommt Edom mehr Strafe, weil sie sie mehr gehasst haben. Das zeigt mal, wie schwer wirklich innere Sünde wiegt. Kein Verständnis für innere Sünde. Zweitens, es hindert auch Buße, wenn ich noch stolz auf manche sogenannten guten Punkte an mir bin. Wenn ich immer noch Dinge an mir sehe, die ich eigentlich ziemlich, ziemlich toll finde. Ja? Wenn ich zwar manche Sachen erkannt habe, die böse sind, zum Beispiel Zorn oder sowas, aber dann eigentlich im Herzen noch denke, aber ich bin ein sehr fleißiger Mann. Das muss man schon anerkennen. Und ich habe mir so viel erarbeitet. Und einfach das sich weiterhin zuschreibt, dann hindert das die Buße. Dann bin ich kein völlig Zerstörter vor Gott, sondern dann bin ich ein fleißiger Mann, der leider ein Problem mit Zorn hat. Nein, bin ich wirklich bereit anzuerkennen, dass ich durch und durch in jeder Einzelheit verkommen bin. Obwohl ich vielleicht ein recht enthaltsames Leben führe. Erkenne ich an, dass alles Gute, was ich an mir sehe, was wirklich nach biblischem Maßstab auch gut ist, vielleicht nicht vollkommen, aber klar, Fleiß ist was Gutes in sich. Aber kennen wir, dass das nur Gnade von Gott ist und dass wir diese Gnaden, wenn wir sie wirklich mal durchgucken, total korrumpieren. Ja, dass dieser Fleiß, den der Herr uns gibt, nur weil er den Stolz in uns mehrt. Und wir mehr Sünde daraus machen. Wir sind wirklich durch und durch verdorben. Alles Gute in uns kommt allein von Gott. Und das ist auch sehr wichtig, als Christen zu erkennen. Ja? In Galater 5 heißt es, ja, kennt ihr die Stelle mit den Früchten des Geistes und den Früchten des Fleisches? Also ich nicht. Es gibt nur die Stelle mit den Werken des Fleisches und den Früchten des Geistes. Die Werke sind unser Ding, die tun wir. Aber die Früchte bringt der Geist hervor. Allein Gottes Ehre. Drittens. Sünde wird nur als Krankheit oder Zielverfehlung gesehen. Ja? Ihr habt bestimmt schon gesehen, dass Sünde so bezeichnet wird und das stimmt auch. Wir können von einer Sündenkrankheit reden und wir können auch von einer Zielverfehlung reden. Das kann sich auch wirklich aus der Übersetzung ableiten. Aber wenn wir Sünde darauf begrenzen, dann kann das echt schlimme Folgen haben. Denn wenn Sünde nur eine Krankheit ist, dann bin ich kein Schuldiger, sondern dann bin ich ein bemitleidenswerter Sünder. Aber in erster Linie bin ich ein schuldiger Sünder. Wir können das vielleicht so verstehen, es ist in dem Maß eine Krankheit, wir sind in dem Maß krank an Sünde, wie auch ein Serienkiller krank ist. Das ist krankhaft, was solche Menschen tun. Aber es ist trotzdem Schuld, die sie auf sich laden. Die wird in keiner Form gemindert. Nach dem heutigen Gesetz schon, vor Gottes Gesetz nicht. Das sind krankhafte Sünder, aber das mindert nicht die Schuld. Und das andere mit der Zielverfehlung, darauf weise ich hin, denn manchmal kann das auch den Eindruck erwecken, ja, also Zielverfehlung, das ist so ein bisschen, oh, daneben, egal, kann ich ja nochmal versuchen. Nee, das ist auch nicht so. Sünde ist etwas Schlimmes. Wer sündigt, dem ist nicht nur ein Fehler unterlaufen, sondern er hat wirklich Bosheit getan. Viertens, Sünde wird entschuldigt. Etwas, was heute oft sehr gängig ist in der Welt, leider oft auch unter uns, dass ich immer doch noch die Sünde auf irgendwelche anderen schiebe. Ich werde zornig, weil du mich so reizt. Ich bin immer schlecht drauf und habe keine Freude im Herrn, weil mein Chef so böse ist. Echte Bitte um Vergebung bei Gott und bei Menschen enthält nie ein Aber. Auch wenn du dich bei jemand anderem entschuldigen und sagst, Es tut mir wirklich leid, dass ich dich angeschrien habe, aber du machst mich einfach wahnsinnig. Das ist keine Entschuldigung. Damit schiebst du die Schuld wieder zurück auf die andere Person. Jetzt ein Zitat vom Herrn Peter Masters. Wenn der Sünder nicht die volle Verantwortung für seine Sünde übernimmt, kann sie ihm auch nicht vergeben werden. Gott kann dir nur das vergeben, wofür du die Verantwortung übernimmst. Wirkliche Buße nimmt die Schuld auf sich und dann nimmt der Herr die Schuld weg. Entschuldige keine deiner Sünden vor dem Herrn. Sondern, ja, er erkennt natürlich an, wenn an dir gesündigt wird, aber erkenne du auch an, dass dennoch du die volle Verantwortung hast für deine Sünden. Selbst wenn sie von anderen provoziert wurden. Es zeigt, was in deinem Herzen ist. Also, viertens, Sünde entschuldigen. Fünftens, es wird mehr Nutzen gesucht als Vergebung. Auch da kann man sich prüfen. Ja, das ist oft vielleicht bei Kindern, die sich bekehren, dass zum Beispiel mehr die Rettung vor der Hölle gesucht wird, als wirklich ein Empfinden echter Sünde da ist. Das muss deshalb nicht falsch sein. Aber wenn es dabei bleibt, dann wird es das geistliche Leben stark limitieren. Oder, wenn wir wirklich in solche Bereiche reingehen und von einem sogenannten Wohlstandsevangelium reden, da müssen wir nicht immer gleich zu den Extremen gehen, aber auch wir können Leuten vermitteln, bekehr dich zu Gott und dein Leben wird glücklich. Das kann uns auch passieren. Ja, da müssen wir nicht zu den Leuten gehen, auf die wir sogar mit dem Finger zeigen. Den Fehler können wir auch machen. Und auch wenn wir uns selbst bekehren. Wenn wir nur den Segen des Herrn wollen, zum Beispiel frei zu sein von Sucht oder sowas. Ja klar, der Herr will uns dabei helfen. Aber wenn ich nur das suche, dann werde ich das erstens nicht bekommen, weil ich nie recht Buße getan habe. Und zweitens, ja, wird es auch den Segen des Herrn limitieren oder sogar zu einer falschen Bekehrung führen. Sechstens, Buße ist nicht auf Gott ausgerichtet. Das knüpft ein bisschen an die Botschaft von Silvester an. Ich trauere über meine Sünde, allerdings trauere ich vielleicht mehr über die Konsequenzen, die ich ertragen muss, oder ich trauere darüber, dass ich nicht so gut bin, wie ich gern wäre. Es stört mich nicht, dass ich gegen Gottes Maßstab verstoßen habe, sondern dass ich meinen eigenen Maßstab nicht erfüllt habe. Und deshalb werde ich traurig. Diese Buße ist nicht auf Gott ausgerichtet und wird deshalb auch nicht zur Bekehrung führen. Wenn das wirklich alles ist. Ich kann traurig sein über Sünde, ohne wirklich vor Gott zu trauern. Deshalb, das muss ich mich auch wirklich prüfen. Will ich wirklich von Gott vergeben? Trauert es mich, dass ich gegen ihn gesündigt habe oder einfach nur, dass ich nicht so gut bin, wie ich es gerne wäre? Siebtens, man will einige Sünden behalten insgeheim. Das ist natürlich auch unvollkommene Sünde, wenn ich eigentlich mich schon bekehren will, aber immer noch weiter mit Freunden feiern gehen will, obwohl ich weiß, dass es Sünde ist und das irgendwie rechtfertigen will, ja, dann wird das auch Gottes Wirken stark limitieren oder eben auch die Bekehrung verhindern. Und achtens, genau, es sind acht, nicht sieben, wenn ich kein Mitleid mit dem Herrn, der für deine Sünden leiden musste. Hier wieder ein Zitat. Vielleicht ist der Suchende in der Buße irgendwie eigennützig und nimmt den Preis, den Christus für die Rettung bezahlt hat, für selbstverständlich. Wer echte Buße tut, ist normalerweise von dem Gedanken bewegt, dass er dem Heiland ein unendliches Maß an Leiden und Strafe zugefügt hat. Deshalb sollte der Suchende dazu angehalten werden, über die Folgen seiner Sünde für den Heiland nachzudenken. Guter Gedanke, den ich fand. Und auch den vor allem der Gläubigen wirklich ein Segen sein kann. Kümmert es dich wirklich, dass deine Sünden dem Herrn am Ende Schmerzen bereitet haben? Bist du darüber bekümmert? Das ist wirklich eine Sache, die man echt mit ins Gebet nehmen kann und sich daran prüfen kann. So, warum habe ich jetzt die meiste Zeit der Predigt auf dem Thema Buße rumgeritten? Um es nochmal zu sagen, ein unbußfertiges Herz versperrt dem Herrn den Weg. Ein bußfertiges Herz hingegen sucht Vergebung. Ein bußfertiges Herz will verändert werden. Ein bußfertiges Herz gesteht die eigene Unfähigkeit ein und ist bereit, ganz auf den Herrn zu vertrauen. Und ein bußfertiges Herz widerspricht auch dem Herrn nicht mehr, sondern ist bereit zu folgen. Und das ist, was wir brauchen. Also letztlich, ich will euch nicht nur ein schlechtes Gewissen machen. Ich will, dass ihr und ich wirklich das Wirken des Herrn, dass wir das erfahren. Dass wir das erleben, aber das ist eben ein Punkt, der dafür nötig ist. steht am Anfang der Evangelien und das steht auch bei uns immer am Anfang unseres Weges mit dem Herrn. Wir müssen wirklich innerlich vor dem Herrn aufgeben, zerbrechen, Buße tun. Und dann ist der Weg für ihn gerade, auch an uns zu arbeiten. Deshalb tut es wirklich Not, sich da zu überprüfen und darin zu wachsen, denn darin wird auch ja, das Wirken des Herrn an uns zunehmen. Es war es nicht mein Ziel, so lange auf dem ersten Teil zu verbringen. Eigentlich wollte ich auch noch viel Zeit auf dem zweiten verbringen, nämlich den Punkt der Hoffnung. Aber ich hoffe, dass ihr trotzdem viel von dem mitnehmt, weil er eben am Ende kommt. Den zweiten Punkt habe ich überschrieben mit Jesus kann helfen. Denn Johannes sagt in Verse 7 und 8 über den Herrn Jesus, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seinen Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Was Johannes gemacht hat, ist in etwa so viel wie das, was ich bis jetzt gemacht habe. Schlechtes Gewissen machen. Ja, sagen, was falsch läuft. Und dazu auffordern, das zu bereuen. Das ist gut. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Und deshalb sagt er hier, es kommt einer nach mir, der stärker ist. Da kommt ein anderer und den erwartet. Den erwartet. Der ist stärker als ich. Ich bin es nicht mal wert, ihm den Schuhriemen zu lösen. Und laut einer jüdischen Schrift war das in etwa die niedrigste Arbeit, die jemand tun konnte. Das durfte nicht mal ein jüdischer Sklave von einem jüdischen Sklaven verlangt werden, sondern nur von Ausländischen. Also wir sehen viel Rassismus damals, aber wir erkennen auch daran, es war wirklich, er erniedrigt sich hier so weit, wie er nur kann. Ich bin nichts im Vergleich zu dem, der kommt. Denn, klar, hier schwingt auch mit, dass der Herr wirklich der Messias ist, der kommt, dass er der Sohn Gottes ist. Wir wissen nicht genau, wie viel Johannes über das Wesen des Herrn wusste, aber bestimmt wusste er, dass er der Messias ist. Aber er begründet es so, ich habe euch dazu gebracht, einzusehen und anzuerkennen, dass ihr Sünder seid und Vergebung braucht. Der nach mir kommt, hat die Macht, wirklich die Dinge zu verändern. Johannes bringt Buße, Jesus bringt Hoffnung. Jesus bringt wirklich Hoffnung. Warum? Ich taufe mit Wasser, also nur ein Zeichen. Der kommt, wird euch mit Heiligem Geist taufen. Der kommt, hat wirklich die Kraft zu verändern. Natürlich ist er auch insofern in einer ganz anderen Liga, dass erst er die Rettung von Schuld bringt. Ja, erst er vollbringt das. Und das ist natürlich das Größte, was der Herr gemacht hat. Aber was direkt danach kommt, ist, dass er uns auch wirklich verändert. Wir brauchen nicht nur die Vergebung, um einmal bei Gott im Himmel zu leben und mit Gott zu leben, müssen wir auch verändert werden. Und auch das wirkt der Herr. Kurze Anmerkung, Taufe mit dem Heiligen Geist. Die Menschen damals müssen dabei zwangsläufig an viele Bibelstellen wie Hesekiel 36, 27 gedacht haben, wo steht, ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und es gibt noch andere Stellen. Mit der Gabe des Geistes, was der Herr für die Endzeit verheißen hat, also in der Endzeit wird es über ganz Israel ausgießen, aber in Christus gießt er es schon auf die Gläubigen aus, geht einher, dass dieser Geist bewirkt, dass wir in seinen Satzungen wandeln und seine Rechtsbestimmungen befolgen und tun. Damals im Jordan waren lauter Leute, die jetzt bekannt haben und gesagt haben, okay, ich habe versagt und ich krieg's nicht hin. Ich bin Sünder. Vergib. Aber sie saßen immer noch da und haben es immer noch nicht hingekriegt. Und vielleicht geht's von uns auch vielen so. Aber Jesus bringt wirklich diese Hoffnung auf Veränderung. Ganz kurze Anmerkung zu der Taufe mit dem Heiligen Geist. In der Regel wird damit nicht die Gabe des Geistes bezeichnet, sondern die Bildung des Leibes, der Gemeinde. Aber in dieser Stelle ist auf jeden Fall die Gabe des Geistes mit inbegriffen, vor allem weil auch die Juden daran gedacht haben, die das gehört haben. So, was tut der Geist? Interessanterweise, das ist natürlich nur eine Illustration, wir sehen gleich in den nächsten Versen bei der Taufe des Herrn Jesus, wie der Geist kommt und etwas tut. Der Geist kommt bei der Taufe des Herrn Jesus auf ihn Und als nächstes treibt er ihn in die Wüste. Und das können wir natürlich auch symbolisch deuten als, oder halt nicht nur symbolisch, er hat ihn damit wirklich erstmal in eine Versuchung, nicht in eine Versuchung, in eine Prüfung geführt. Also wenn, das zeigt schon, wenn der kommt, dann heißt das nicht, gleich ist alles vorbei. Das erste, was beim Herrn Jesus kam, war Prüfung. Gut, er hat diese vollkommen bestanden, aber bei uns sieht das halt leider anders aus. Wir bestehen Prüfung selten sofort und auf jeden Fall nicht so vollkommen wie der Herr Jesus. Der Geist ist nicht eine Heiligkeitsinjektion oder er ist auch keine Impfung gegen Sünde. Der Geist ist eine Person, der uns als Stellvertreter des Herrn Jesus hilft, die alten Regungen des Herzens zu überwinden. Ja. Wir sehen zum Beispiel in 1. Korinther 2,14, dass er uns hilft, die Gedanken Gottes und sein Wort zu verstehen. In 2. Korinther 4 sehen wir, dass er uns den Herrn erkennen lässt. Und in Galater 5, dass er eben diese gute Frucht hervorbringt. Dafür ist der Geist gegeben. Wie geschieht das? Natürlich nicht im, also darüber müsste ich jetzt extra predigen. Das tue ich nicht. Sonst sitzt ihr nochmal eine Dreiviertelstunde. Das geschieht natürlich nicht im Handumdrehen. Eben keine Spritze und ich bin heilig. Aber es beginnt Erziehung. Der Heilige Geist ist einer, der uns erzieht. Eben eine Person. Und er tut es als Stellvertreter des Herrn Jesus. Deshalb beten wir zum Herrn, dass er uns verändert. Und er tut es durch den Geist in uns. Und auch nur eine Anmerkung zum Wirken des Geistes. Er will uns nicht einfach nur unsere schlechten Angewohnheiten abtrainieren. Er will, dass wir den Herrn kennenlernen, lernen für ihn zu leben und dadurch die schlechten Angewohnheiten wegbringen. Wenn wir komplett heilig leben, aber den, das geht natürlich nicht, aber wenn unser Verhalten komplett heilig ist, aber wir den Herrn nicht lieben und fürchten, dann ist nichts gewonnen. Das ist das Erste, was der Heilige Geist will, den Herrn Jesus verherrlichen und uns eben auch dazu bringen, das zu tun. Und darin steckt eben, wie ich gesagt hatte, Hoffnung. Und ich weiß, das widerspricht jetzt den Erfahrungen von vielen. Viele werden sich Gedanken machen wie, ich weiß, die Bibel lehrt, dass Gottes Gnade in der Schwachheit mächtig ist, aber in meinen Momenten der Schwachheit fühle ich mich einfach nur schwach und nicht mächtig. Oder wie soll ich meine Feinde lieben können, wenn ich es kaum schaffe, meine Freunde und meine Familie zu lieben? Ja, viele von uns merken, also ich merke nichts von dieser Kraft. Also das funktioniert vielleicht bei euch, aber bei mir klappt das irgendwie nicht. Ich bin immer noch der gleiche Versager wie vorher. Und ja, es fühlt sich manchmal so an, aber das ist eben, wie gesagt, darüber müsste man komplett extra predigen. Was ich heute nur mitgeben will, ist, wenn wir angefochten werden, nicht mehr zu glauben, dass der Herr uns verändert, dann ist das zuerst mal eine Herausforderung, dem Wort zu glauben, dass es stimmt, wenn die Bibel sagt, dass er es doch tut. Dass es stimmt, wenn in Johannes 7,38 steht, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Oder 2. Korinther 5,17, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Und darin steckt eben Hoffnung. Wie auch darin, dass der Herr uns den Geist gegeben hat. Ich weiß, es bleibt ein Kampf, auch bei mir. Aber wir haben nicht nur die Hoffnung, wir haben die Pflicht zur Hoffnung und daran zu glauben, dass wir sehr wohl die Fähigkeit haben, Sünde zu überwinden. Dass der Herr uns alles gegeben hat, auch wenn es uns schwerfällt und uns viel mangelt, wenn wir es scheinbar nicht hinkriegen, diese Kraft zu nutzen. Aber es ist unsere Aufgabe, jeden Tag neu die Hoffnung zu ergreifen, dass der Herr mächtig ist. Dass er das Werk an mir bereits begonnen hat zu vollenden, dass er es auch will und eben auch tut. Der Herr wirkt an dir und mir, wenn wir in bußfertigen Gesinnung vor ihm leben. Aber wir müssen auch daran glauben. Wir müssen, ja, eben, wir werden errettet durch Glauben und wir leben aus Glauben. Wir müssen glauben, der Herr wirkt an mir. Und ich möchte noch mal etwas zitieren aus einem anderen Buch, wo jemand schrieb, jeder Morgen, der mich begrüßt, ist voll Hoffnung. Nicht, weil ich Erfolg habe in dem, was ich tue. Oder weil die Menschen in meiner Nähe mich schätzen. Oder weil meine Lebensumstände gut sind. Sondern weil Gott gut ist und weil er mein Vater ist. Dem Morgen auf irgendeine andere Art zu begegnen, hieße eine Lüge zu glauben. Es geht ja nicht darum, etwas zu erfahren oder zu spüren. Es geht darum, zu glauben, was die Bibel sagt. Auch wenn die Erfahrung dem gerade voll entgegengeht. Wenn ich mich nur schwach fühle. Wenn nichts zu funktionieren scheint. Etwas anderes zu glauben, als dass ich voll Hoffnung sein kann, auch heute ein Überwinder zu sein, hieß eine Lüge zu glauben. In der Hoffnung zu leben, heißt in der Wahrheit zu leben. In der Wahrheit zu leben, heißt ihm Ehre zu geben. Gott in meinem Leben, im Alltag Ehre zu geben, ist die höchste Form der Anbetung. Dieser zweite Teil bedeutet letztlich, wenn ich aufstehe, obwohl ich vielleicht in der tiefsten Depression stecke und es mir total mies geht, wenn alles schief zu laufen geht und ich jeden Tag neu in die Sünde falle, wenn ich aufstehe und sage, ich ergreife die Hoffnung, der Herr wirkt an mir und er wird mich auch daraus befreien. Ich weiß nicht wann oder wie, aber ich werfe mich auf ihn und halte diese Hoffnung fest, dann ist allein das ein großer Akt der Anbetung und eine Form, Gott die Ehre zu geben. Wenn ich nur diese Hoffnung ergreife, trotz tausender Niederlagen, und wir sind in diesen Situationen, wenn ich diese Hoffnung ergreife und zum Herrn bete, Herr, ich vertraue dir weiter, bei dir ist Hoffnung. Ich werde mich nicht der Verzweiflung hingeben. Du wirst retten. Dein Wort ist wahr. Dann haben wir den Herrn schon verherrlicht, bevor wir auch nur einen Schritt aus der Tür getan haben. Wenn wir nur diese Hoffnung ergreifen. Und diese Hoffnung steckt eben da drin. Jesus fordert Buße, aber er bringt dafür Hoffnung, wenn wir Buße tun. Diese zwei Dinge sollen hängen bleiben. Ohne Buße weder Errettung noch Veränderung. Und je treuer die Buße, desto mehr kann der Herr wirken. Und er gibt dafür feste Hoffnung. Hoffnung erst auf das ewige Leben und Hoffnung im Kampf gegen die Sünde zu überwinden. Wie der Herr frei macht, dazu gäbe es noch viel zu sagen, wie gesagt, heute nur so viel. Wir sind gefordert, Buße zu tun. Und das, wie gesagt, das ermöglicht auch dann das Wirken des Herrn. Das ermöglicht, dass wir Hoffnung haben können. Weiterhin in der Buße zu leben und uns nicht in unserem Unglauben, in unserem Groll dann zu verschanzen, sondern Buße tun, uns zu demütigen vor dem Herrn, auf ihn zu hoffen. Und dann wird er wirken. Das verheißt die Bibel. Ja. Ich bin ein junger Mann, ich habe weniger erlebt als die meisten von Ihnen, von euch, weniger Leid durchgemacht. Ich sage das nicht einfach, weil ich es erfahren habe, sondern weil es die Bibel sagt. Und ich hoffe, dass wir der wirklich glauben, auf sie vertrauen und daraus wirklich auch Freude schöpfen können. Das einfach im Glauben zu ergreifen, dass der Herr wirklich alles gut macht. Amen.